Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie können stolz sein auf dieses historische Jahr 1989, die Menschen in weiten Teilen Osteuropas. Ihnen ist eine friedliche Revolution gelungen, wie sie nur selten gelingen mochte in unserer waffenklirrenden Geschichte. Ob das Polinnen und Polen waren, die sich in der Gewerkschaft Solidarność organisierten, ob die Intellektuellen bei der Charta 77 in der Tschechoslowakei, die evangelischen Christinnen und Christen in der DDR oder die Protagonisten eines Budapester Frühlings in Ungarn, in allen Ländern des Ostblocks gab es oppositionelle Gruppierungen, die den großen Aufbruch aus der Diktatur organisierten. Beim Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus im Osten Deutschlands spielte dabei vor allem die evangelische Kirche die herausragende Rolle. Wie genau, das hat aus nächster Nähe und fast 20 Jahre lang Joachim Jauer beobachtet. Der Fernsehjournalist Jauer war für das ZDF DDR- und Osteuropa-Korrespondent, ein Chronist der weltbewegenden Ereignisse des Jahres 1989 in Osteuropa.
Die evangelische Kirche hat drei ganz große Verdienste. Sie hat zum einen in der Zeit der Diktatur ihre Kirchentüren für die Mühseligen und Beladenen geöffnet, woraus dann später die Chance bestand, dass sich in den Kirchen die großen Freiheitsdiskussionen ergaben. Zweitens, sie hat auf ihren Synoden den Mängel- und Klagekatalog des DDR-Alltags, des elenden DDR-Alltags öffentlich gemacht. Militarisierung der Jugend, Erziehung zum Hass, Ausreiseproblematik und so weiter. Und drittens, sie hat in sehr kleinen Gruppen, Synoden oder Gemeindeversammlungen, Demokratie praktiziert durch Bischofswahl, Pfarrerwahl und durch Pro- und Kontra-Diskussionen und Pro- und Kontra-Entscheidungen. Dort war es nicht alles einstimmig wie in der Partei.
Die besondere Rolle der DDR-Kirchen als gewissermaßen Avantgarde der friedlichen Revolution soll im zweiten Teil dieser Sendung eine Rolle spielen. Dann im Gespräch mit einem der wichtigsten Vordenker des damaligen Aufbruchs, dem langjährigen Erfurter Propst Heino Falke. Christen waren aber nicht nur in der DDR, sie waren Wegbereiter der Wende in ganz Europa. 1978 erlebte der christliche Widerstand in Osteuropa einen gewaltigen Auftrieb, als der Pole Karol Wojtyla zum Papst gewählt wurde. Schon bald nach seiner Wahl ist Johannes Paul II. In seine Heimatstadt Krakau gepilgert und hat vor Millionen von Menschen aus Polen und den Nachbarländern Gottesdienste abgehalten. Es war immerhin 10 Jahre vor dem Mauerfall, dass ein gewaltiger Ruck durch die Menschen ging. Der Fernsehjournalist Joachim Jauer war damals in Polen dabei.
Es war die kälteste Zeit des Kalten Krieges, könnte man sagen. Eigentlich war alles festgefahren. Es gab überhaupt gar kein Licht am Ende des Tunnels, wie sich irgendetwas verändern könnte. Da trat dieser Papst aus Polen auf und sagte: Öffnet die Grenzen der Staaten- und Gesellschaftsordnung für Christus. Die Freiheit, das war unerhört. Also ich habe das gehört und habe gesagt, wäre ja schön, wenn es so wäre, aber wie soll das gehen angesichts von Pershing 2 Atomraketen und SS-20 auf der Ostseite? Ein halbes Jahr später war er in Warschau und trat an am Pfingstsonnabend, an dem also die Christen die Aussendung des Geistes Gottes feiern, mit dem Satz: Der Geist Gottes verändere das Antlitz dieser Erde, wobei das polnische Wort Ziemia Erde auch Land bedeutet. Das heißt, der trat immerhin an mit dem Anspruch, der Geist Gottes verändere das Antlitz dieses Landes. Und die Leute haben ihn verstanden. Wenn dieser Papst ein Verdienst hat, jetzt parallel zu den Verdiensten der evangelischen Kirche in der DDR, dann hatte dieser Papst für den katholischen Bereich den Verdienst, dass er erstens die Millionen hinter sich versammelt haben, die entdeckt haben, hey, ich bin hier gar nicht allein. Da gibt es ja ganz viele, die genauso wie ich denken, obwohl die kommunistische Diktatur natürlich zur Vereinzelung gezwungen hat, weil keiner dem anderen traute. Und das zweite große Verdienst war, dass er das unerreichbar ferne Rom nach Krakau verlegt hat. Und nach Krakau kamen Pilger aus der DDR, der Tschechoslowakei, vor allen Dingen aus der katholischen Slowakei, aus Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Slowenien, Kroatien. Und er hat sie alle in ihren Sprachen angesprochen. Eine sehr berührende Szene war, dass sich tschechische Katholiken, die sich eigentlich sehr bedeckt halten wollten in Polen, weil sie Angst vor der Stasi hatten, plötzlich ein kleines Transparent aufhoben. Es gibt es als Filmszene, wo drauf steht: Heiliger Vater, vergiss uns arme Tschechen nicht. Das hat er gesehen und hat sofort darauf reagiert und 3-4 Minuten aus dem Stand eine Predigt auf Tschechisch gehalten. Die Leute sind natürlich ermutigt nach Hause gefahren.
So gesehen war dieser Papst eben auch sehr politisch. Er hat ja in seiner ersten Enzyklika schon ganz klar den Vorrang der Menschenrechte vor allem anderen herausgehoben. Ist das nicht im Prinzip schon Grundlage für ein Programm gewesen, wie wir es dann hinterher bei der Gewerkschaft Solidarność gelesen haben oder auch bei der Charta 77 in Prag?
Der Papst hat immer gesagt, er wolle einen Wandel durch Wahrheit erreichen. Die Korrespondenz kam später durch Gorbatschow, der Glasnost und Perestroika, was man auch Wahrheit und Wandel nennen kann. Die beiden passten ziemlich gut zueinander. Der eine hat diese ganze Wende angestoßen, der andere hat das zugelassen. Ja, es war ein politischer Papst, aber nicht mit dem Sinn, dass er Politik machen wollte, sondern er wollte den Menschen durch Wahrheit zu einem besseren, menschenwürdigen Leben verhelfen. Dazu gehörte es, dass man zunächst einmal die Wahrheit über seinen elenden Alltag offen sagen musste. Da haben sich Gorbatschow und Papst getroffen.
Es war also eine ausgesprochen glückliche Fügung, dass sich da zwei so wichtige Persönlichkeiten der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts indirekt begegneten. Der polnische Papst hat durch sein Charisma und seine Wortgewalt viel angestoßen. Er ist einer der Anstifter zum Abschied vom Kommunismus gewesen. Der andere, Michail Gorbatschow, war mit genügend politischer Weisheit gesegnet, dagegen keine Panzer aufzustellen, wie das wohl alle seine Vorgänger im Amte des Generalsekretärs der KPdSU gemacht hätten. Und Gorbatschow hat mit Glasnost und Perestroika etwas Ähnliches gemeint, wie andere Vordenker eines Aufbruchs aus Diktatur und Systemstarre im Ostblock. Aber es gab ja nicht nur die Vordenker in dieser Wendezeit. Es gab viele Frauen und Männer, die an der Basis im Kleinen also konkret handelten. Leute wie Christian Führer in Leipzig etwa, der die Friedensgebete in seiner Nikolaikirche einführte, die zu einem Symbol einer friedlichen Wende mit Kerzen statt mit Steinen wurden. Der Chronist Joachim Jauer hat über solche Menschen und über seine ganzen Beobachtungen in den Ostblockländern während vieler Jahre ein Buch geschrieben. Es trägt den schönen Titel Urbi et Gorbi und darin stellt uns Jauer unter anderem die Arbeit der Malteserfrau Cilla von Böselager vor, die sich für DDR-Flüchtlinge in Ungarn einsetzte.
Ich denke, dass Cilla von Böselager eine zentrale Figur war für den Zusammenbruch in der DDR. Denn sie hat auf eigenes Risiko, aus christlicher Nächstenliebe, das erste Flüchtlingslager von einem Ostblockland DDR in das andere Ostblockland, nämlich Ungarn, geschaffen. Unerhört. Nur aus der Überlegung, ich muss als Malteserfrau helfen. Das geschah ausgerechnet am 13. August 1989 an einem Sonntag. Und am 13. August 1961, ebenfalls einem Sonntag, war die Mauer gebaut worden. Das hat eine tiefe Bedeutung, sicher keinen Zusammenhang direkt, aber eine tiefe Bedeutung. Sie hat dann dieses erste Flüchtlingslager geschaffen, durch das mehrere tausend DDR-Bürger gegangen sind. Die ungarische Regierung sah sich gezwungen, durch dieses erste kirchliche Lager mehrere staatliche Flüchtlingslager zu schaffen, sodass nicht einmal 4 Wochen später etwa 40.000 bis 50.000 überwiegend junge DDR-Bürger lauerten auf Ausreise und der ungarische Staat sich dann entschieden hat, die Grenze zu öffnen, weil sie nicht bereit waren, die Ungarn, deren Verdienste ebenfalls sehr hoch sind, diese Leute etwa zwangsweise in die DDR zurückzuführen.
Wie waren Ihre Beobachtungen in der Tschechoslowakei? Dort erinnern wir ja im Gegensatz zur DDR, wo es evangelische Kirche sehr stark war, erinnern wir dort eher so die Intellektuellen rund um Václav Havel, die Charta 77. Haben da auch Christen diesen großen Beitrag geleistet?
Es gibt Einzelne, die da einen Beitrag geleistet haben. Zum einen gibt es, muss man dazu sagen, dass im Gegensatz etwa zu Polen, wo es eine machtvolle katholische Kirche mit bis zu 98% der Bevölkerung, die sich katholisch nannten oder auch engagierten, dort nur eine Untergrundkirche gab, überwiegend, weil die katholische Kirche nirgendwo in Osteuropa so brutal verfolgt wurde wie in der Tschechoslowakei. Es gab dort eine geheime Kirche, eine schweigende Kirche und im Untergrund. Und aus der heraus gab es eben auch Leute, etwa wie Václav Máli, der neben Václav Havel der herausragende Kopf der samtenen Revolution ist, ein Untergrundpriester, der als Sprecher der Charta 77 der Moderator der Massen auf dem Wenzelsplatz war. Das ist eine sehr wichtige Figur, Václav Máli. Er hat den Höhepunkt der samtenen Revolution gesetzt bei einer Großdemonstration kurz vor dem Sturz der Regierung. Über 1 Million waren bei 15 Grad minus auf dem Lettnerplatz in Prag versammelt. Zwei Polizisten in Uniform baten um Verzeihung für die Prügeleien gegenüber den Demonstranten, auch im Auftrag ihrer Kollegen, was sehr mutig war. Und an der Stelle trat der Václav Máli wieder ans Mikrofon und sagte, wenn jemand um Verzeihung bittet über Verbrechen in der Diktatur, dann muss man ihm Verzeihung gewähren. Das ist unsere Tradition als Christen. Und dann hat er da angeregt, über 1 Million Leute das Vaterunser zu beten. Das haben nicht so viele mitgebetet, weiß ich, kann die Prozentzahl nicht sagen, aber diese Szene wurde live vom tschechischen Fernsehen zum ersten Mal noch unter kommunistischer Regie im ganzen Land übertragen. Und am nächsten Tag waren 8 bis 9 Millionen, das heißt 50% der Bevölkerung im Ausstand. Und einen Tag später trat die Parteiführung zurück und einen Tag später die Regierung. Und so war das mit der Revolution.
Das Erstaunliche an dieser Revolution insgesamt in den Ostblockländern war ja diese Gewaltlosigkeit, mit der das Ganze abgegangen ist. Wir kennen diese Montagsgebete aus der Nikolaikirche in Leipzig. Wir kennen die Montagsdemonstrationen. Kam dieser Impetus für die Gewaltlosigkeit von den DDR-Christen?
Ja, selbstverständlich. Sie wurde auch nachgemacht bei der samtenen Revolution und sogar später in Rumänien. Das Modell hieß, wer mit der linken Hand eine Kerze trägt, muss mit der rechten die Flamme schützen und dann hat er keine Hand mehr frei, um einen Stein zu werfen. Hatte natürlich Symbolwert, aber ist sehr, sehr wichtig. Selbst in Rumänien, wo der evangelische Pfarrer Laszlo Tökes von der Securitate verhaftet wurde, hat seine Gemeinde rings um die Kirche eine Demonstration veranstaltet mit brennenden Kerzen nach Modell DDR. Dort allerdings hat dann die Securitate in die Menge geschossen, es hat 72 Tote gegeben. Aber eine Woche später stürzte Ceausescu. Also diese Art der Gewaltlosigkeit hat sich aus der DDR verbreitet. Sie war, die gesamte Revolution in Osteuropa war nicht immer gewaltfrei, wie wir wissen. Die Polen haben sich auch für uns Deutsche eine blutige Nase geholt. Auch die Ungarn haben großes Risiko unternommen. Man muss sagen, dass die große Masse der DDR-Bürger erst nach Polen und nach Ungarn sozusagen auf die Straße gegangen ist.
Nun muss man heute, wenn Sie heute durch das Gebiet der früheren DDR reisen, feststellen, dass das Interesse für evangelische oder katholische Kirche nicht sehr groß ist unter den Menschen dort. Die ganzen Ereignisse, über die wir jetzt reden, sind gerade mal 20 Jahre her. Ist das eine historische Undankbarkeit? Warum hat das Ganze damals nicht nachhaltiger etwas bewirkt bei den Menschen?
Also die Leute sind damals in die evangelische Kirche nicht gegangen, um zu beten, sondern um zu protestieren. Das hat ja auch zu gewissen Konflikten mit einigen Pfarrern geführt, weil sie gesagt haben, das ist ein Haus Gottes und kein Versammlungsraum. Insbesondere auch bei den Katholiken, katholischen Kirchenführern war das ein Problem. Der Hintergrund ist woanders zu sehen. Die DDR, Lutherland DDR, war schon durch die Nazizeit marschiert und durch massive Angriffe auf Christentum und war dann in den 50er Jahren noch schwereren Angriffen der Kommunisten auf Kirche und Christentum ausgesetzt. Christen galten als Ewiggestrige, die mit der modernen Zeit nicht mitgekommen sind. Die Partei strebte dazu, das Christentum und das kirchliche Leben langsam ausdörren zu lassen. Christen hatten es sehr schwer, ihren Glauben offen zu bekennen. Christliche junge Leute, die etwa die Jugendweihe, die kommunistische Jugendweihe verweigerten, wurden nicht zu Studium zugelassen oder zur Oberschule zugelassen. Das war schon ein großes System. Es war der SED gelungen, Millionen aus der Kirche zum Austritt zu bewegen, um innerhalb von Partei oder sonstigen in den Betrieben Karriere zu machen. Das ist wohl der bleibende böse Erfolg der SED-Diktatur, dass das ehemalige Lutherland DDR zu einer sehr areligiösen, kirchenfernen Region geworden ist. Man sagt, dass Nordböhmen, also der Teil der ehemaligen Tschechoslowakei, und die DDR zu den kirchenfernsten und areligiösesten Gegenden der Welt gehören.
Joachim Jauer, der Autor von Urbi et Gorbi, ein bei Herder erschienenes Buch über den Beitrag der Christen zur Wende in Osteuropa. Ein Christ, der wesentlich zu dieser Wende und zum Mauerfall im November 1989 beitrug, ist Heino Falke. Ohne Heino Falke hätte die friedliche Revolution von 1989 nicht stattfinden können, sagte der Wittenberger Prediger Friedrich Schorlemmer einmal. Falke war in diesem Schicksalsjahr 1989 eine Zeit lang in Basel, weil er zusammen mit dem Philosophen Karl Friedrich von Weizsäcker der wesentliche Mentor der in Basel stattfindenden Europäischen Ökumenischen Versammlung für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung war. Ich habe den heute 80-jährigen Falke, der zu DDR-Zeiten lange Jahre evangelischer Propst von Erfurt war, besucht und ihn zunächst nach dem Zusammenhang zwischen dieser großen Basler Kirchenversammlung und der historischen Wende in seinem Lande befragt.
Basel war ein spiritueller und politischer und ökumenischer natürlich Höhepunkt der Ära, die inzwischen zu Ende gegangen ist. Keiner von uns ahnte vielleicht mit Ausnahme der Polen, die anwesend waren, dass sich wenige Monate später Europa völlig verändern würde. Unvergesslich ist mir ein Abend, wo wir eingeladen hatten aus der DDR die Delegation aus Osteuropa zu einem Gespräch. Und im Lauf des Gesprächs sagte eine hoch aufgeschossene blonde Polin zu uns, es ist ja sehr schön, was sie uns berichtet aus der DDR, wie ihr Demokratisierung versucht. Aber wir wollen nicht ein bisschen Demokratie, wir wollen richtige Demokratie. Und die waren ja schon dabei in Polen, Solidarność mit in die Regierung aufzunehmen oder dafür umzukämpfen. Ja, das war dann der große Umbruch und wir hatten ja eigentlich die unter den Stichworten Frieden und Gerechtigkeit nicht nur die Vereinigungsproblematik Ost-West im Blick, sondern doch sensibilisiert und auch inspiriert durch die ökumenische Bewegung eigentlich das, was man jetzt Globalisierung nennt, war unser eigentliches Thema geworden. Und darum Frieden und Gerechtigkeit, Ost-West-Problematik und Nord-Süd-Problematik. Und dazu kommt ja noch die Gerechtigkeit gegenüber der Natur, den Mitgeschöpfen und der Friede mit der Natur. Das war unser Thema. Und die große Metapher für Europa war das Haus Europa. Und unsere Utopie war, dass die Mauern im Haus Europa vielleicht Türen bekommen, nachdem sie schon ziemlich viele Fenster bekommen hatte und diese vielen Fenster diese Mauer immer obsoleter erscheinen ließen. Also wir hatten schon das Gefühl, es wird sich auch in der Hinsicht radikal etwas ändern. Aber unsere Utopie war eigentlich die, die Richard von Weizsäcker einmal formuliert hatte, gar nicht lange zuvor, nämlich dass der Übergang Friedrichstraße sich so gestalten würde wie der Badische Bahnhof in Basel.
Aber Ihre Utopie war sicher nicht, dass Sie in diesem Haus Europa in einem wiedervereinigten Deutschland leben würden.
Damit wagte keiner zu rechnen. Wir hatten vor Basel ja, unmittelbar vor Basel, Ende April unsere ökumenische Versammlung der Kirchen in der DDR abgeschlossen, die für uns ein inspirierendes und begeisterndes Ereignis war, weil es erstmalig gelungen war, nicht nur die ganzen Kirchen an einen Tisch zu bringen, in eine ökumenische Versammlung, die ganzen Konfessionen, sondern auch die Gruppen und die Kirchenleitungen, die verfassten Kirchen und die gesellschaftlichen Oppositionsgruppen. Vertreter von denen waren jedenfalls mit dabei. Und diese ökumenische Versammlung hatte in einer ganz großen Begeisterung in einem guten Jahr eine enorme Arbeit geleistet, nämlich Impulse und Fragen aus der Zivilgesellschaft in der DDR, die sich bei uns zu Wort gemeldet hatte, aufzunehmen und daraus Vorschlagstexte zu machen mit einer theologischen Grundlegung. Ja, das war vorangegangen Ende April, dann war Anfang Mai unmittelbar vor Basel durch kirchliche Jugendgruppen vor allen Dingen diese Kontrolle der Kommunalwahlen in der DDR gelungen, wo sie mitgezählt hatten in den Wahllokalen und dann feststellten und beweisen konnten, dass die Ergebnisse dieser Wahl gefälscht waren. Das war der Kontext. Und im September ging es dann auch bei uns richtig los mit der Bildung der Initiativen Neues Forum. Es war schon ein unglaublicher Aufbruch in eine neue Freiheit, die wir erlebt haben.
Sie haben gerade erwähnt, Herr Falke, dass dieses Treffen in Basel auch die Verantwortung der Kirchen für Frieden, Gerechtigkeit, für Politik in einer globalisierten Welt zeigen sollte. War das auch Ihr Anspruch vorher als Propst in Erfurt in der DDR schon gewesen, dass Ihre Kirche für eine neue Politik stehen muss?
Ja, ich habe immer diesen Zusammenhang von Theologie und Politik durchdacht. Ich war auch im Bund der evangelischen Kirchen an einer Stelle. Ich war Vorsitzender des Ausschusses Kirche und Gesellschaft, wo dieses geradezu Auftrag war. Und da haben wir auch mehrere Texte, Denkschriften verfasst. Uns ging es damals ja immer noch um eine Veränderung der DDR-Gesellschaft, weil keiner von uns damit rechnen konnte, dass der Ost-West-Konflikt, diese globale Szenerie, sich so radikal ändern würde.
Mit Gorbatschow hat auch keiner gerechnet.
Mit Gorbatschow hat keiner gerechnet. Es war für uns die große Überraschung seit Mitte der 80er Jahre. Mit seinem neuen Denken und seiner Perestroika, das war natürlich eine ungeheure Ermutigung auch an Veränderungen der DDR-Gesellschaft, viel intensiver und energischer zu arbeiten, energisch, so wie es die Gruppen wollten, und nicht die etwas zögerlichen Kirchenleitungen. Aber keiner rechnete doch damit, dass die Sowjetunion derartig ihre Ansprüche und ihre Machtsphäre zurücknehmen würde. Und so konnte es uns nur darum gehen, in dieser DDR im Zeichen der neuen Politik von Gorbatschow, Perestroika, Veränderungen zu erreichen.
Sie haben ja vorher Themen wie Freiheit und Demokratie und Öffnung schon relativ offen ansprechen können in Ihrer Kirche. Das ging eigentlich nur in der Kirche. Es war die einzige Institution, wo man auch mal, oder in den Synoden, wo man auch mal ein bisschen Demokratie einüben konnte. Wie hat sich denn der Staat Ihnen gegenüber verhalten?
Also die Grundentscheidungen fielen in den 50er Jahren. Und da hat die Kirche ihre Eigenständigkeit behauptet. Und das hat dann nach dem Bau der Mauer, als es der DDR sehr stark um ihre internationale Anerkennung ging, seine Fortsetzung gefunden, dass die DDR respektierte die Kirche als einen relativ staatsfreien Raum. Die Kirche konnte ihre Angelegenheiten selbstständig regeln, besprechen, hatte ihre eigenen Rechte und Gesetze im Rahmen des für alle geltenden Gesetzes. Und dieser Freiraum Kirche war die große Chance für eine Veränderung der DDR. Diese Chance konnte erst politisch wirklich wirksam werden, als dann von Moskau her dieser politische Wandel einsetzte. Aber da zeigte sich dann eben, was es bedeutet, dass in der Kirche auf den öffentlich gehaltenen Synoden auch die politischen Probleme des Landes ja immer frei und offen diskutiert worden sind. Wir waren so etwas wie ein Ersatzparlament in der DDR, Probleme des öffentlichen Lebens, die in den westlichen Parlamenten im Parlament diskutiert wurden, wurden bei uns auf den Synoden diskutiert, wenn die Synodalen ihre Fragen stellten. Und es gab in Demokratie eingeübte Synodale, sodass also der Präses unserer landeskirchlichen Synode wurde dann stellvertretender Vorsitzender der Volkskammer, der frei gewählten neuen Volkskammer. Und aus diesem Freiraum der Kirche bildeten sich dann auch die Gruppen, die dann im Herbst in überraschender Reife auch politische Verantwortung wahrnahmen. Die Kirche hat hier dadurch, dass sie einen Freiraum bot, also was wie eine Startrampe für die Herbstrevolution dargestellt, und sie hat durch die Friedensgebete eine Grundform für die Entstehung politischer Aktivitäten gebildet.
Sie haben sich immer sehr, auch in diesem ökumenischen konziliaren Prozess, immer sehr für Gewaltfreiheit eingesetzt. Zu den erstaunlichsten historischen Dingen gehört ja jetzt auch 20 Jahre nach 89 noch, dass alles so gewaltfrei ablief. Konnte man sowas vorher üben?
Ja, wir haben es in der Friedensarbeit der Kirchen durchaus auch geübt. Es ging in der Friedensarbeit der Kirchen ja immer um die großen politischen Zusammenhänge. Und da haben wir diese Friedenspolitik Politik der nuklearen Abschreckung kritisiert, die ja immer mehr eskalierte. Also gewaltfreie Konfliktbearbeitung, das haben wir geübt. Ich habe das selber mit Gemeinden gemacht. Und in solchen Übungen wurde dann plötzlich ganz plastisch, was Shalom heißt, wie es in der Bibel heißt, der biblische Begriff für Frieden, dass Frieden also ein Gruß ist. Man geht aufeinander zu und zeigt dem Gegenüber durch eine Geste, ich habe keine Waffen in der Hand, übernimmt damit ein Risiko. Ich weiß ja noch nicht, ob der andere nicht doch eine Waffe hat. Das hieß, also im ganz persönlichen Bereich, im politischen Bereich übersetzt, hieß das vertrauensbildende Maßnahmen.
Herr Falke, mich interessiert noch, was ist denn aus Ihrer Sicht 20 Jahre nach Basel und 20 Jahre nach dem Mauerfall von diesen großen Basler Begriffen Frieden und Gerechtigkeit übrig geblieben? Sie selber sind Mitinitiator einer Erfurter Erklärung, die sich sehr damit beschäftigt, dass die Gegensätze zwischen Arm und Reich auf der Welt immer weiter zunehmen. Also ist Ihre Beobachtung, dass nach diesem großen Ereignis von vor 20 Jahren heute die Ungerechtigkeit in der Welt eher wieder zunimmt?
Man könnte ganz allgemein sagen, die Probleme der wirtschaftlichen Globalisierung fallen uns jetzt auf die Füße. Sie wurden in diesem eindrucksvollen Prozess der Vereinigung Europas und besonders der Vereinigung Deutschlands verdrängt und hatten keine Aufmerksamkeit mehr, diese globalen Zusammenhänge. Aber seit Mitte der 90er Jahre wird auch den DDR-Bürgern bewusst, dass sie nicht zu der berühmten und erfolgreichen sozialen Marktwirtschaft gewechselt sind, sondern dass sie Teilnehmer der Weltwirtschaft sind, von der wir ja als osteuropäisches besonderes Währungsgebiet bis 1989 abgekapselt waren, bei aller Durchlässigkeit der wirtschaftlichen Beziehungen natürlich, ohne die die DDR gar nicht hätte existieren können. Aber jetzt kommen die Probleme der Globalisierung mit Macht auf uns zu und erreichen uns selber. In den Wirtschaftskrisen hat sich das gezeigt. Die Arbeitslosenzahlen steigen wieder. Wie sich die wirtschaftliche Rezession entwickeln wird, weiß keiner wirklich. Also die Fragen der Gerechtigkeit bleiben und haben ihre Dringlichkeit gesteigert. Die Klimakrise zeigt, dass das, was wir prognostiziert haben als Kirchen, Verantwortung für die Schöpfung, Bewahrung der Schöpfung, dass das jetzt in ein kritisches Stadium tritt, sodass auch das öffentliche Bewusstsein davon ergriffen und aufgeschreckt wird. Also es besteht großer Anlass für die Kräfte der Zivilgesellschaft, die 1989 aufgestanden sind, sich wieder ihrer Aufgaben bewusst zu werden. Denn wissen Sie, also es ist einfach soziologisch zu sagen, die Kräfte der Wirtschaft stehen unter dem Gebot der Kapitalvermehrung. Die Kräfte der Politik stehen unter dem Gebot des Machtgewinns und der Machterhaltung. Die Kräfte der Zivilgesellschaft haben die Chance, nicht von diesen Geboten beherrscht zu werden, sondern sich den weitreichenden Fragen zuzuwenden.
Sie haben vor 20 Jahren mitgeholfen, eine Mauer einzureißen. Welche Mauer würden Sie heute am liebsten sofort einreißen?
Die Mauer der Gleichgültigkeit. Die Mauer des Besessenseins von kurzfristigen Interessen und Zielen und den Durchbruch, den Aufbruch einer Verantwortung, die in größeren Zusammenhängen zu denken wagt und das, was notwendig ist, in den Alltag der Politik und des persönlichen Lebens zurückübersetzt und danach handelt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.